Dachshund, Neues aus dem Dachshund.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Die Cleveland Browns haben gewonnen mit 20-17. Das ist jetzt allerdings schon ganz paar Tage her. Wir nehmen heute mal zu ungewohnter Zeit am Freitagmorgen auf. Das heißt, wir haben das Spiel und die Dramatik der Hail Mary schon verdauen können. Freuen uns immer noch über den wichtigen Sieg, blicken aber schon tatsächlich mit größeren Augen in Richtung des Sonntages. Nicht nur, weil da Weihnachten ist, sondern vor allem, weil da unsere Cleveland Browns spielen. Insofern machen wir heute wahrscheinlich eine etwas kürzere, knackigere Folge, um all die wichtigsten Themen zu besprechen, die es rund um diese Punkte gibt. Das machen wir wie gewohnt mit dem, ja, ich hoffe mal nicht in Weihnachts-Grinch-Stimmung befindlichen Arne.
Moin. Nein, auf gar keinen Fall. Obwohl Weihnachten ja ein Problem darstellt, wie jetzt neulich schon angedeutet, bezüglich der Ansetzung Heiligabend um 19 Uhr. Ne?
Das ist eine schwierige Zeit, dann läuft normalerweise Kevin allein zu Hause oder stirb langsam irgendeiner dieser Weihnachtsfilme. Da muss man dieses Jahr hart priorisieren. Ne?
Es ist, sagen wir mal so, nur mittelgut vermittelbar, das Spiel ab Anpfiff konzentriert live verfolgen zu wollen.
Das ist, glaube ich, genau die Schwierigkeit. Anne, dafür konntest du letzte Woche, glaube ich, das Spiel sehr konzentriert verfolgen. Das 20-17 gegen die Bears. Wir wollen jetzt nicht nur einen kompletten Review machen, aber das Spiel hat ja schon so seine Storylines. Ne? Also wenn man einfach mal so die ein paar Statistiken so ranwirft, ne? Die Browns, die lange mit 17-7 hinten waren, dann ein phänomenales viertes Quarter spielen, in dem Joe Flacco für über 200 Yards wirft, dann dieses unfassbare Ende. Also man hat ja vorher schon gesagt, also wir waren ja relativ skeptisch, Arne, vor dem Bears-Spiel, aber gesagt haben, die sind echt gut. Wir lagen nicht so falsch, ne, mit unseren Einschätzungen gegen diese Defense. Lass mich da mal beginnen, so unsere Offense. Wir hatten uns ja Sorgen gemacht, ne, mit deinem MVP, Montez Sweat. Wie kommen die Browns da zurecht? Das sah lange Zeit auch schwer aus, ne?
Ja, manche haben gesagt, es wurde überbezahlt für Montez Sweat. Manche haben gesagt, er ist aber ganz gut. Vielleicht hatten letztere recht. Zu dem konzentriert verfolgen möchte ich aber kurz noch einwerfen. Das war ja auch nicht so. Den Sieg auf die Fahnen geschrieben hat sich mein älterer Sohn, der ja irgendwann zu Anfang der zweiten Halbzeit auftauchte. Meine Frau war bei der Arbeit, um mir mitzuteilen, er habe gerade gebrochen und er könnte auf gar keinen Fall jetzt nochmal wieder einschlafen. Und hinterher, eigentlich ist er um die Zeit natürlich dann auch sonntagabends im Bett. Und dann durfte er ausnahmsweise, weil es ihm jetzt nicht gut ging und die Gefahr bestand, er muss auch nochmal vielleicht schnell ins Badezimmer laufen, das Spiel mitgucken. Und er hat dann selber schon gesagt bei dem Comeback, das wäre jetzt alles daran, dass er endlich mal mitgucken durfte bis zum Ende. Er wäre der Glücksbringer. Tja. Ganz von der Hand zu weisen ist es ja bisher noch nicht. Ne? Aber mal gucken, an so einem Tag wie Heiligabend mit Ferien, nächsten Tag. Ich hoffe, er verliert seine Magie nicht.
Das heißt jetzt auch, wenn die Browns in den Playoffs 2 Uhr nachts spielen, ne, dann wächst du deinen Sohn und dann muss er einfach als Glücksbringer mitschauen.
Ich weiß gar nicht, war es Stefan oder Thomas bei uns in der Gruppe, der dann von seinem Breakout-Game sprach, ne, weil er ja zum Sieg geführt hat. Man muss es abwarten. Die Texans, auf die Bears gehen wir jetzt, würde ich sagen, nicht mehr groß ein. Du hast es gesagt, das ganz entscheidende Ding war der Flow im vierten Quarter. Ja. Die Panikattacken allenthalben bei der Hail Mary, aber ich glaube, jeder, der die Browns einigermaßen verfolgt, hat das jetzt auch schon mehrfach gesehen, gehört, sich mittlerweile aber mühsam davon erholt. Also mir ist wirklich fast das Herz stehen geblieben.
Ja.
Dann war ja so die Frage, Anfang der Woche mit Blick auf die Texans, haben wir eben schon festgestellt, wer wird da gegen wen spielen? Beidseitig ein langer Injury Report. Das erste Mal seit ein paar Wochen, dass irgendwer mithält mit den Browns diesbezüglich. Mhm. Und da sind ein paar sehr signifikante Sachen dabei. Bei den Browns, wollen wir mit den Browns anfangen oder wollen wir die
Ja,
Texans machen?
lass gerne mit der Browns-Seite beginnen, da mal zu schauen. Da gibt es ja zum einen ein paar Spieler, die wir zurück erwarten. Ne? War ja auch wieder tatsächlich noch vor dem Bears-Spiel, wo Denzel Ward zwar spielte, aber wo dann eben andere Spieler doch wieder, auf die wir so ein bisschen gehofft haben, nicht verfügbar waren. Ja, also die Verletztenliste, Arne, ne, bei den Browns ist immer noch total lang. Führ uns da gerne mal durch. Aber ich glaube, auf ein paar Spieler können wir ja auch noch hoffen. Ne? Vor allem Joe Bitonio ist ja der Name, auf den wir mit großem Fokus schauen.
Er will morgen laut eigener Aussage wieder ins Training einsteigen oder es versuchen.
Nach
So,
der Rückenverletzung, ne?
das eine wäre besser als das andere, ne? Wenn er sich vorgenommen hat, ich trainiere Freitag wieder oder ich will es wenigstens mal versuchen. Letzteres würde mich wenig optimistisch machen fürs Wochenende. Bitonio ist sicherlich da, aber ganz wichtig, wer auf jeden Fall wieder trainiert, wenn auch limited, ist Ethan Pošić.
Ja.
Auch wichtig, dass der Starting Center wieder da wäre.
Zumal Nick
Also,
Harris ja im Spiel gegen die Bears auch raus musste, da war ja wirklich dann auch teilweise Luke Whipler kurz mal drin. Also die Browns waren zwischenzeitlich, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, ne? Mit dem dritten Left Tackle, mit Michael Gard, Dunn als Backup Guard, mit ihrem sechstrunden Rookie Luke Whipler, Teller als einziger Starter und rechts mit James Hudson, dem zweiten Right Tackle. Also ja, so sah es auch aus, muss man sagen. Ne? Also kein One-Game damals da gegen die Bears. Und ich glaube, der Schlüssel unter anderem gegen die Texans ist ja zumindest eine halbwegs passable Line zu haben. Da kommt man nicht drum rum. Und da wären eben Pocic, Bitonio die beiden Schlüssel, um zu sagen, ja, auf
auch
Tackle lohnt sich
Teller.
besser.
Teller ist
Ja.
jetzt upgraded von did not practice to limited.
Ja.
Rest ankle. Also ganz 100% fit. Aber wenn Rest dabei steht,
Ja,
kann man
West ist
eigentlich
immer gut.
immer etwas entspannter sein. Aber trotzdem, jeder O-Liner, der da zurzeit auf diesem Injury Report aufploppt, lässt einen natürlich immer erstmal kurz erschaudern. Ne? Weil da ist, ja, eh. Auch Jiren Christian hat
Ja.
Schulter, ist auch limited. Und da steht nicht Rest, da steht Schulter, ja. Also es ist wirklich unfassbar rund um die O-Line. Hoffen wir das Beste, dass irgendwie, ja, vielleicht, wenn Bitonio doch noch nicht wieder kann, dann ist es vielleicht auch okay mit gerade, du musst Donnerstag danach auch schon wieder gegen die Jets spielen. Ne? Also du kannst jetzt auch
Kurze
nicht
Woche.
sagen, ja, kurze Woche, wird sehr hart zu managen irgendwie. Dann gab es auch noch Rückschritte tatsächlich. Auf dem Injury Report. Anthony Walker zum Beispiel ist von Limited zu Did Not Practice downgegradet worden. Auch
Das
nicht
sieht eher
besonders
schlecht
gut.
aus, ne? Also ich sage immer, wenn
Ja.
zum Donnerstag ein Spieler gar nicht trainiert und jetzt sogar einen Rückschritt hatte, na, also dazu zählt eben aktuell Walker, aber auch Thornhill sieht weiter so aus, als ob seine Wade an der Stelle nicht mitmacht. Walker hat ja auch, das bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der ist ja gegen die Bears komplett ausgefallen. Ne? Das war ja so
Ja.
auch ein überraschender Ausfall vor dem Spiel schon. Ja, das.
Aber Denzel Ward steht jetzt immerhin auf, zwar noch mit Shoulder, aber full. Also letzte Saison, schon um Gottes Willen, letzte Woche ist er, glaube ich, ja auch die ganze Woche konsequent mit Limited nur geführt worden.
Richtig.
Hat dann gespielt, hat aber auch Limited gespielt. Das hat man einmal gesehen, als da an der Seitenlinie einer, den hat er nicht getackelt, glaube ich, weil da
Nee.
hätte er mit die Schulter reinhalten müssen und das hat er nicht gemacht. Ende. Das
Das
war,
stimmt.
dadurch kam es am Ende in Wirklichkeit nur zu der Hail Mary, ne? Weil der da
Da
einfach
hat man auch
durchlaufen
gesehen,
konnte.
dass er wirklich nicht bei 100% ist. Ich
Ja.
glaube, ich versuche gerade nochmal die Snap-Zahlen kurz mitzunehmen. Auch meines Wissens nach waren die Snap-Zahlen auch nicht dort, wo man
Fang
sie
mal
gewohnt
bei
hat.
IK an. 18 Snaps, Mike. 18.
Ja, und das Over-Under-Recht für alle Zuhörer. Ich habe gesagt, mal schauen, ob Siaki Ika mehr als 3 Snaps auf dem Feld steht und dann ohne Konditionen wieder runter muss. Das hat er deutlich übertroffen. Von
Ich habe
daher.
sofort das ist overgenommen, ne?
Aber Arne, ich kann dir auch sagen, es gab 20 Defensive-Spieler, die gegradet wurden von PFF. Rate mal, auf
Ja.
welchem Rang Siaki
Oh,
Ika
warte, ganz
lag.
schlechter Empfang gerade hier.
Es war Rang 19 mit einer 45er Grade. Also ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Und tatsächlich, Denzel Ward, der hat schon, ne, 72 Defensive Snaps. Denzel Ward hat bei 43 auf dem Feld gestanden. Das ist roundabout die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Bisschen mehr ist die Hälfte. Das heißt, auch das ist wirklich noch limited. Also das ist nicht so, dass der wie Martin
Ja, er
Emerson, der
spielt ja sonst mal
60.
jeden Snap quasi, ja,
Ja, ne?
genau.
Also muss man auch sagen, er war quasi in den wichtigen Downs drauf. Ansonsten haben andere Spieler viele, viele Snaps einfach genommen. Und da hoffe ich halt tatsächlich, ich glaube, das wird gegen die Texans, ja, ohne Tank Dell, werden wir gleich noch besprechen, aber du brauchst schon deine Cornerbacks auch gegen diese Truppe, um da die Offense ein bisschen zu limitieren.
Machen wir aber mal den Switch von unserer kaputten O-Line dann auf den Injury Report der Texans. Da wäre es natürlich sehr, sehr schön und wichtig. Da hat sich auch ein bisschen was gelichtet. Die haben einige wichtige zurückbekommen. Also scheinen sie zurückzukommen, aber Will Anderson ist immer noch mit Ankle und did not practice. Und Blake Cashman, das ist ihr stärkster Linebacker aus meiner Sicht, Hamstring auch did not practice. Das würde natürlich schon etwas Druck von unserer O-Line nehmen, wenn die beiden wirklich
Richtig.
Ausfälle wären.
Und dazu muss man sagen, also ich habe jetzt gehört, ne, man erwartet jetzt Will Anderson nicht zurück. Also es sieht wohl wirklich so aus, als ob der so gut wie out ist. Das werden wir wahrscheinlich heute im Laufe des Tages erfahren. Es wird ja meist zum Freitag dann verkündet, wer schon definitiv out ist. Ich vermute, Will Anderson und Cashman sind beide raus. Und das wäre tatsächlich diese Texans-Defense. Ist jetzt nicht elitär, aber die kommt schon eben durch solche Spieler. Ne? Die haben einen klaren Nummer 1 Pass-Rusher, wo ich auch sage, das Duell gegen, ne, Juwan Christian oder James Hudson wäre schon besser, wenn da nicht Will Anderson einfach steht. Das würde schon ein Stück weit helfen. Ne?
Ja, also Aaron Wilson, der eben ein Beatwriter der Texans ist, der hat gestern gesagt, not expected to play, die beiden. Ne?
Ja.
Schon, aber ein paar andere, zum Beispiel Nico Collins, hat er auch verkündet, der Aaron Wilson, der erwartet, dass er wieder spielt. Also er plant es zumindest. Ne? Das wäre schon wichtig, glaube ich, für die Texans, dass nach Tank Dell nicht auch noch sie
Ja.
ohne Nico Collins auf Wide Receiver sind.
Weil danach muss man auch
Aber
mal sagen, ne, bei den Texans, da können wir euch ganz kurz über den Wide Receiver rumnot sprechen. Ich fand die ja bockstark wirklich noch mit Tank Dell. Wenn jetzt aber, ne, auch Collins, sagen wir mal, so leicht angeschlagen, dann ist das nur noch Noah Brown. Der ist okay, ne, aber jetzt auch kein. Normalerweise nicht der zwingende Starter. Robert Woods, der irgendwie immer noch in der Liga spielt, auch nicht schlecht, ne? Kann auch seine Routen laufen, aber bei weitem nicht explosiv. Und John Metchie, der, ja, von dem man nach seinen Verletzungen auch noch nicht allzu viel gesehen hat. Das heißt, die Waffen der Texans sind dann vor allem Dalton Schultz auf Tight End. Aber es ist eben kein großes Waffenarsenal mehr bei den Texans im Vergleich zu vor 3, 4 Wochen.
Und vor allem ja einfach der ganz signifikante Punkt, es wirft jetzt nicht CJ Stroud zu diesen limitierten Waffen, sondern Case Keenum, dem man auch immer was zutrauen kann mit seiner Erfahrung. Also,
Den kennen
ne,
wir ja selber noch.
den kennen wir
Ja.
selber und ich fand den auch immer gar nicht so schlecht. Stefanski kennt ihn gut, das kann ein gewisser Vorteil sein natürlich auch.
Ja.
Er ist halt nicht mobil, Case Keenum. Also,
Ich finde, man kann das relativ gut mit Flecko vergleichen. Vielleicht, ne,
ja.
nicht ganz auf dem
Den Arm
Armtalent
hat
oder
er nicht
dem
von
Wurf.
Flecko.
Den Arm hat er nicht, aber er ist auch ein erfahrener Game Manager. Der wird dir nicht massive Fehler machen. Der wird dir aber auch nicht das Spiel irgendwie explodieren. Das ist schon, wenn man so ein bisschen die Parallelen sieht, beide mit langen Verletztenlisten, beide mit Backups auf zentralen Positionen, das ist schon wirklich die Schlacht der Backups.
Ja, und irgendwer hat aber auch schon gesagt, was es in Wirklichkeit für ein Spiel ist. Es ist fast annähernd wie ein Bowl-Game. Und zwar hat irgendwer gesagt, der Sieger dieses Spiels, Stefanski oder DeMeco Ryans, sollte Coach of the Year werden.
Ja, ich finde, da gibt
Also
es
das sind
einige
ja
noch, ja.
zwei der Namen, die da. Es sind so fünf, sechs Namen, die zirkulieren, aber da hat so irgendwer gesagt, also wer von beiden das verliert, ist auch aus der Diskussion raus.
Na gut, bei Stefanski würde ich das nicht so sehen, wenn der seine Browns immer noch mit 10-7 in
Ja,
die
aber so
Playoffs
wurde
führt.
es gesagt. Ne? Wie
Ja,
soll
das
man
stimmt schon.
sagen, dass der eine vor dem anderen ist? Also auch da so ein bisschen Tiebreaker-Game bei Coach of the Year. Ich gehe doch auch davon aus, wenn die noch irgendwie gewinnen, am Ende kriegt es doch Dan Campbell von den Lions oder so. Ne?
Ja,
Aber
ja.
Stefanski und DeMeco Ryans sind ja auf jeden Fall auch hotte Kandidaten. Ne? So von den Odds her, von den letzten 5, 6, die da so oben stehen, meine ich, sind die beide auf jeden Fall dabei.
Das ist so. Das ist so. Von daher, guter Punkt. Arne, ich glaube, damit sind wir bei dem Thema Injury Report auch durch die wichtigsten durch. Also was man noch erwähnen kann, ne, du hast schon gesagt, die Texans bekommen schon einige Fragliche zurück. Larry Metanzel allen voran, der einfach ein richtig guter Tackle ist. Ich glaube, das Duell mit Myles Garrett wird schön zu sehen sein. Ich glaube, das sind einfach wirklich zwei der Besten in der Liga, die ich schon sehr schätze. Ja, aber ansonsten sind das die Kernausfälle, die wir aktuell erwarten.
Ja, also wir müssen einfach hoffen, dass Denzel Ward wieder spielen kann. Das ist für mich das große Matchup. Der Pass Rush gegen einen immobilen Quarterback wie Case Keenum, der muss kommen und der muss und wird kommen, wenn unsere Cornerbacks gut covern. Und dann eben nochmal die Zusammenfassung des Injury Reports. Wer noch alles drauf ist, auch wenn sie spielen, John Metchie ist drauf. Illness to limited.
Ja.
Noah Brown, Knie. Limited ist drauf. Nico Collins, Calf, Limited ist drauf. Robert Woods, der hat nur Rest, Limited, okay. Aber gegen eine doch angeschlagenes Wide Receiver Core ohne Tank Dell, der hätte mir Kopfschmerzen gemacht. Mit diesen kleinen Speedstern haben wir immer Probleme. Das ist auch nicht für Leute wie Emerson dann oder so. Also das hätte dann wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwie Ward übernehmen müssen. Aber so sehe ich da die Chance, dass man dann gegen einen Quarterback, der zur Not nicht groß selber laufen kann, doch auch mal wieder ein paar Sacks kriegt, dass Myles Garrett seine Sack-Route irgendwie bricht.
Ja.
Beim letzten Spiel hat er 12 Pressures gehabt, war eng dran. Und wieder mal das Problem, er wird gehalten, er wird gehalten, er wird gehalten und es kommt keine Flagge. Selbst Bill Cowher, ne, hat sich jetzt dazu ja unter der Woche klar geäußert und sagt, dass er auch aus Ligakreisen gehört hat, das nutzen die Gegner mittlerweile auch ganz bewusst. Sie sagen, haltet ihn einfach, er kriegt eh keine Flagge. Wir kommen sonst eh nicht parat gegen ihn. Und dass er das so gehört habe, dass das einfach ganz offensichtlich mittlerweile von den Gegnern so gespielt wird.
Ja.
Haltet ihn, ihr habt eine große Chance, dass keine Flagge kommt und sonst ist er eh an euch vorbei.
Ja, das
ist halt wirklich langsam, finde ich, eine Frechheit, was die Refs da diesbezüglich machen.
Also das muss man so sagen, ja. Aber ich glaube, das wird sich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das nochmal ändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich da mit dem Punkt für mich einen Ticken abgeschlossen, dass Myles Garrett viele Holding-Flags bekommt. Es ist so ein bisschen wie bei Shaquille O'Neal, ne? Wenn du so dominant bist, ja, kriegst du eben nicht noch Hilfe von Referees. Das ist scheinbar so im Profisport. Was ich spannend finde, Arne, du hast schon gesagt, ich bin gespannt, wie aggressiv Jim Schwartz das Spiel callen wird, ob er sagt, komm, ich heize eben diesen immobilen Quarterback richtig ein. Das war ja gegen die Bears auch offensichtlich, da war man auch wieder ziemlich aggressiv, ne? Also da hat man auch gesagt, du musst Justin Fields schnell unter Druck setzen. Die Browns hatten Justin Fields, das war beeindruckend, ne, bei 64% aller Dropbacks unter Druck gesetzt. Das ist eine Wahnsinnszahl. Und darüber beginnt es natürlich. Ich glaube, das Laufspiel werden wir hoffentlich, da bin ich optimistisch, dass man es ganz gut im Griff bekommt. Ne? Mit Devin Singletary haben sie jetzt keinen elitären Back. Die Line ist okay, was das Laufspiel angeht. Also ich sehe gute Chancen, dass man die Texans bei 20 oder weniger Punkten hält. Wobei, Arne, vielleicht einen Punkt dazu noch. Die Browns kassieren die meisten Punkte in der gesamten NFL bei Auswärtsspielen. Bin mal gespannt, ob das wirklich so ein Trend ist oder ob man jetzt, wo man sagt, die Matchups sind gut, ob man auch mal auswärts ein dominantes Defense-Spiel sieht. Da gucke ich schon ein bisschen drauf. Wie geht's dir da?
Ich gucke in erster Linie darauf, dass Joe Flacco, so toll er jetzt war in den letzten Spielen, weniger Turnover macht.
Ja,
woran das bleibt es auch halt immer lag. Ein Bild. Jack Burns hatte nochmal rausgearbeitet, glaube ich, auch ganz gut, was Cedric Tillman falsch gemacht hat bei der Interception.
Ja.
So. Aber das muss einfach das Ziel sein jetzt, dass jetzt Ballsicherheit an erster Linie steht. Denn das hat ja Flacco auch eingeräumt direkt nach dem Spiel. Da hat er sofort der Defense gedankt und dann auch nochmal aufgezählt, was in den letzten Spielen überhaupt aus seiner Sicht reale Punkte, also eigene Punkte der Gegner.
Ja.
Man macht jeden Punkt selber, aber
das wären drei
diese gewesen, Defense, ne? Also, drei hat er gesagt. Er meint, alles andere lag doch daran, dass ich den Ball verloren habe und die an der eigenen Ein-Yard-Linie, wo sie dann ja absurde neun Plays brauchten, um überhaupt von der Ein-Yard-Linie reinzukommen. Also, und das fand ich auch von ihm gut, dass er das nochmal klipp und klar gesagt hat, sich quasi mehr oder weniger so ein bisschen auch entschuldigt hat bei der eigenen Defense dafür. Und jetzt muss eben dieser letzte Schritt muss jetzt noch kommen, dass man da eben noch mal einen Gang zurückfährt, dass immer mal ein Turnover dabei ist, aber so immer 3, 4 konstant gefühlt pro Spiel, das wird halt auf Dauer auch schwer. Und das geht auch jetzt Richtung Playoffs auf gar keinen Fall mehr. Gegen wirklich starke Gegner bist du damit völlig verloren. Also das muss jetzt zügig abgestellt werden.
Und man hat ja auch gesehen, dass diese Turnover manchmal darauf basieren, dass er eben das Team und die Spieler mit ihren Routes, ich glaube, er hat sich wirklich krass reingearbeitet, also wirklich beeindruckend, aber du bist natürlich nicht bei 100%, ne, in diesem Playbook und bei allen Route-Kombinationen und dann läuft Tillman eben doch ein bisschen kürzer, als du es antizipierst und so entstehen aktuell die Turnover gleichzeitig, Arne, das wäre jetzt so ein Punkt tatsächlich. Die Texans sind eine sehr gute Laufverteidigung. Ne? Dort sind sie, ich glaube, Top 10, vielleicht sogar besser in der Liga. Ich habe es mir
gerade aufgemacht. Das macht mir nichts, laufen können wir eh nicht.
Deswegen, also du wirst, das ist genau die Mischung, über die ich mit dir sprechen wollte. Eigentlich wäre mein Schlüssel, bitte lass Flecko ihm nicht mehr 45 Mal im Spiel werfen. Ne? Wir hatten es jetzt im Spiel, in den Auswärtsspielen gegen Denver und LA besprochen und na, jetzt waren es auch wieder 44 Pass-Attempts. 374 Yards sind auch ein super Outcome. Aber das wird einfach Fehler kreieren. Wenn du Joe Flacco 45 Mal werfen lässt, wird er seine 2, 3 Böcke drin haben. Das ist bei ihm so. Und das ist auch okay so, weil das ist immer noch ein Backup, der oder ein Veteran, der frisch von der Couch kam. Die Mischung müsste eigentlich sein, dass du natürlich besser laufen kannst. Das letzte Mal mit 29 mit 18 Carries, also auch das Season Low, ne, 18 Laufversuche, haben wir 29 Yards erlaufen, Arne. 1,6 Yards per Carry. Das muss besser werden. Also du musst zumindest auf irgendwie 3, kommen. Ja, mit der Line ist es schwierig, aber wenn du es dir komplett leben lässt, ne, von der gegnerischen Defense, dann bist du halt eindimensional und dann wirst du schnell zerpflückt.
Ja, aber hast du Hoffnung, dass es besser wird?
Wenn Betonio zurückkommt,
dann vielleicht ein bisschen.
Dass du zumindest, wobei man muss dazu sagen, zumindest im Bereich Lauf, One-Blocking ist ja auch die Interior-Line nicht gut dieses Jahr. Also es wird nie dieses Jahr, glaube ich, zu dem Level, was wir uns vorstellen, aber dass man zumindest ein Element daraus machen kann und sagst, ja, du kannst 25 Mal im Spiel laufen, und du schießt ja nicht ins eigene Knie damit. Da habe ich schon noch Hoffnung, ja.
Ja, aber also es wird schon schwer,
ja,
das Laufspiel dann nochmal richtig in die Gänge zu bringen, habe ich das Gefühl. Also,
und ich glaube auch, ne, Arne, das hat man gegen die Bears ja auch gesehen. Ich glaube schon, dass die Browns ab und zu mal so ein Play wie mit DTR reinwerfen sollten und müssten, ja, sei es im Third Down. Das hat man das letzte Mal einmal gemacht, ne? Und da ist er nicht mal gelaufen, war auch in dem Sinne kreativ. Ich glaube, du wirst solche Elemente brauchen. Und
das, ja, glaube ich, auch machen will.
Ja, denke ich auch, ne? Aber du musst Wege finden, ne, außerhalb der normalen, des normalen Play Callings, um diese Verletzungen so ein bisschen zu kaschieren und den Gegner trotzdem zu verwirren.
Aber da halte ich eben Stefanski auch für weitsichtig genug. Im Spiel davor hat er ihn ja, hat er glaube ich ein, zwei Sets. Ich meine, zwei hat er im Spiel davor gehabt. Oder einen. Ja. Da ist er gelaufen. Jetzt hat er ihn mal einmal gebracht und er hat geworfen. Also jetzt einen kurzen Pass, aber so, um vielleicht auch so ein bisschen vorzubereiten, dass der Gegner eben nicht weiß, wenn die TA kommt. Vorher war klar, ne, geben Sie sich die Option, dass er läuft, weil Flecko ist immobil, das kann er nicht, also schicken Sie DTR auf. Dass man jetzt auch mal ein Spiel hat, wo man ihn nur bewusst einmal gebracht hat und hat werfen lassen,
ja,
lässt da auch den Gegner jetzt ein bisschen zweifeln und ich glaube schon, dass er damit auch weiter vorbereitet, das immer noch mal wieder einstreuen zu können, aber nicht so ausrechenbar zu sein. Wäre ja auch verschenkt, diese Option sonst.
Ja, und das sind, glaube ich, die Elemente, Arne, du hast es schon gesagt, die wir gegen die Texans beachten müssen. Arne, hast du sonst noch Matchups oder Punkte, auf die du eingehen möchtest gegen die Texans?
Nee, also gegen die Texans, für mich muss das jetzt gewonnen werden. Ja. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, bei Loss 78% Playoff-Wahrscheinlichkeit, bei Win 99%. 99%, es gab eine lange Liste irgendwann, kursierte die Anfang der Woche.
Die Clinching-Szenarios, ja.
Clinching-Szenarios, da sind einige dabei und also für mich ist völlig klar, auch wenn es offiziell nur 99% sind, wenn gewonnen wird.
Mit dem Sieg ist es durch.
bist du drin. Und wie gesagt, ich will einfach die Hoffnung haben, jetzt, wir werden es schaffen, wir werden eins der letzten drei Spiele gewinnen. Aber so ein bisschen schiele ich immer noch nach ganz oben.
Wirklich?
Oh, ja.
Das mag ich tatsächlich gar nicht.
Gar doch, nicht. Weil wenn wir dieses Spiel gewinnen gegen die Texans, die Jets zu Hause und die bis dahin eliminierten Bengals am letzten Spieltag, die werden nämlich eine überraschende Niederlage gegen die Steelers erleiden dieses Wochenende. Ich wollte es nicht zu früh dir verraten, aber warte mal ab. Dann hast du die Chance, durchzugewinnen. Da bin ich mir jetzt einfach sicher.
Ich glaube aber auch, das würde nicht reichen. Deswegen mache ich diese Rechnung schon nicht, weil wenn man gesehen hat, wie die Ravens aktuell spielen, jetzt zuletzt gegen die Jaguars, das ist mega stark einfach. Und man muss immer noch sagen, es ist cool, dass wir diese Spiele gewinnen, aber versetzt sich auch mal in die Situation, so drittes Viertel gegen die Bears, wo man gesagt hat, oh, was ist das wieder für ein Krampf, ne? Ich finde es fast immer ein bisschen vermessen, jetzt über die Division-Sieg zu sprechen, wenn man sieht, dass die Ravens faktisch halt wirklich eine ganze Ecke stärker sind.
Das ist gesünder. Falsch. Ich spreche ja nicht vom Division-Sieg. Ich spreche ja von Seed 1.
Genau. Was für mich das Äquivalent ist.
Naja, gut, da müssen ja auch noch ein paar andere Sachen passieren. Aber die können alle passieren und die sind nicht völlig an den Haaren herbei. Nee, also ich dachte, das wäre viel finsterer, was da alles passieren müsste, aber in Wirklichkeit bei 12-5 gibt es eine Chance. Es gibt einen Weg, es gibt einen realistischen Weg. Die Zeit nehmen wir uns ja immer für solche Träume rein. Also ich räume mir die ja immer ein. aber dafür muss jetzt gewonnen werden und bis das wirklich konkret wird. Und natürlich müssen die 49ers die Ravens schlagen. So, und dann sind wir da im Business. Nicht schlecht wäre es auch, und das ist auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, nicht schlecht wäre es, wenn natürlich auch noch die Cowboys bei den Dolphins gewinnen diese Woche.
Was auch machbar ist.
Das ist auch durchaus machbar. So, gewinnt die NFC, also gegen die AFC in den beiden Topspielen, Cowboys gegen Dolphins, Niners gegen Ravens und die Browns machen gleichzeitig ihre Hausaufgaben und gewinnen irgendwie bei den Texans. Dann musst du danach durchgewinnen und hast als nächstes Jahr erstmal direkt ein schickes Spiel vor der Brust, Dolphins gegen Ravens. Da wird, denke ich mal, einer von beiden nicht gewinnen.
Was die Dolphins sein werden, wahrscheinlich.
Vielleicht. Vielleicht. Am letzten Spieltag, Steelers gegen Ravens. Ich weiß, wir lachen ein bisschen über die Steelers.
Ja, zu Recht.
Tomlin wird aber darum kämpfen, um seinen legendären Winning-Season-Rekord, den er immer hat. Und Ravens gegen Steelers sind oft
üble. Ja, das geht immer, das stimmt tatsächlich, ja.
Das ist so ein Spiel, das ist für mich, egal wie die gerade drauf sind, wenn die jetzt vielleicht Kenny Pickett nächste Woche noch wieder kriegen, wenn sie selber noch eine Chance haben, die Steelers, wir wissen alle, wie die Steelers immer gewinnen, das ist für mich fast ein Coin-Toss-Game. Also natürlich ist es eher 70-30, aber das wäre auch nicht die völlige Weltsensation.
Komische Münze, die du da hast, Arne.
Nein, du weißt, es ist in Wirklichkeit nicht Coin-Toss, aber da kann alles passieren bei Bengals, sag ich schon, bei Steelers gegen Ravens. Und die Bills spielen dann aber auch noch gegen die Dolphins. Also auch die Dolphins haben nur noch schwere Spiele. Für mich haben die Ravens nur noch schwere Spiele. Und Kansas City ist zurzeit selber 9-5. Die müssten ja nur in irgendeins verlieren. Und so wie die derzeit drauf sind.
Das kann passieren, ja. Also ich glaube zwar auch, Kansas City wird alles gewinnen, glaube ich. Ich glaube, von den Gegnern her, die haben auch wirklich nur noch Lumpen.
Ja.
Die müssen halt wirklich mächtig stolpern, jetzt zum Beispiel gegen Las Vegas.
Die haben diese Woche, die haben diese Woche so ein bisschen Las Vegas, so dann gegen die Bengals. Zu Hause, ne? Die Bengals werden noch nicht klinisch tot sein.
Ja,
so, das also, sehe ich eher noch. Und dann müssen wir aber mal gucken, wer hat überhaupt den Tiebreaker bei uns und Kansas City, weil die sind ja auch 9-5, also wir sind ja gleich mit denen. Von daher, also deswegen, so, jetzt haben wir die Träumerei erstmal wieder. Sollte dieses Wochenende günstig laufen, in dem Sinne, was ich gesagt habe, Browns gewinnen, Cowboys und Niners gewinnen, dann müssen wir uns aber nächste Woche ganz warm anziehen, was die möglichen Überlegungen von mir angeht.
Also ja, ich mache diese Rechnung, mache ich ja genauso, ne? Aber ich will es ehrlich gesagt trotzdem versuchen, ein bisschen die demütige Brille aufzusetzen, weil man muss sagen, von diesen 9 Siegen, Arne, was hatten wir da für Dinger dabei? Du kannst mit wirklich ein bisschen weniger Spielglück, ich sag's jetzt nochmal bewusst Spielglück, ne? Weil
Fortune.
lass jetzt, wie gesagt, Daniel Mooney das Ding, was ihm in den Schoß fällt, fangen, ne? Und du stehst 8-6. Dazu hat man auch andere Spiele, ne? Lass den 49ers-Kicker das Ding eben nicht versemmeln. Dann stehst du mit 7 Siegen da. Und wie gesagt, die Browns haben aktuell wirklich genau dieses Element auf ihrer Seite. Wir gewinnen die knappen Dinger. Das ist auch eine Riesenteamleistung. Ich glaube nicht, dass wir um die wirklich die oberen Seeds mitspielen. Das ist aber auch okay, weil allein, dass wir jetzt schon mit 9 Siegen dastehen, ist phänomenal mit diesem verletzten Stand
Ja,
und
aber
diesem Roster.
jetzt muss ich ja nochmal stoppen. Erinner dich mal an die Niederlage gegen die Steelers zu Saisonbeginn. Völlig absurde Niederlage.
Das stimmt.
Lass Cam Mitchell das Ding in Seattle fangen. Dann haben wir das Spiel gewonnen da. Also, wir haben auch ein paar auf der Loss-Seite, die auch Wins hätten sein können. Deswegen, das hat sich so halbwegs die Waage gehalten. Es ist jetzt zu unseren Gunsten endlich gekippt, weil das ist ja das ungewohnt Schöne für die Browns.
Ja.
Wir haben sonst immer so konsequent jedes solcher Spiele verloren und das ist jetzt besser geworden. Ne? Nein, also
Richtig.
der One-Seed, da müsste einiges passieren. Aber die Ravens, also wenn wir 3-0 gehen, dass die Ravens noch zwei davon verlieren, gegen jetzt, warte, jetzt erst Niners, Dolphins, Steelers, das kann passieren.
Das kann passieren.
Aber die
Ich
Browns
schaue
müssen
trotzdem erstmal
3-0 gehen und
drauf.
das sehe
Ja.
ich auch nicht so sicher, weil ich.
Nee. Das ist eher unwahrscheinlich tatsächlich. Ne? Schon, Texans hat sich jetzt schön entwickelt von den, ne, in Anführungszeichen schön, einfach weil die Texans ähnlich verletzungsgeplagt sind. Das wäre vorher, ehrlich gesagt, ein Spiel, wo wir klare Außenseiter gewesen wären. Jetzt sind wir mit 2,5 Punkten Favorit. Dann die Jets mit ihrer bockstarken Defense, was auch ganz schnell mal so ein 6-3-Spiel werden kann.
Sie
Da
haben
sind schon ein
wenigstens
paar
einen ihrer
Knackpunkte bei.
Defensive Tackle verloren, aber genau, bei den Jets ist halt die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist, es rumort da intern. Der Head Coach scheint auf einmal in der Kritik der Spieler zu sein. Kurze Woche nach Weihnachten, das ist natürlich manchmal auch so ein Spiel, wo man ein bisschen drauf hoffen kann. Da, also die Spielvorbereitung über Weihnachten von einem Team, was aus allem raus ist, was gerade scheinbar nicht mehr so richtig Bock auf den Head Coach hat. Weißt du?
Ja. Ich meine, wir sprechen ja nächste Woche noch dazu. Ne? Ich bin vor allem froh, dass wir nicht in New York spielen diesmal, ne? Dass es nicht im MetLife ist, wo sich noch mehr Spieler verletzen
Da
können.
hätten wir dann die längste, also um Gottes Willen, ja, da hast du einen Punkt.
Da muss man auch nochmal
Hei,
sagen. Von daher, ja, also wir haben ja gesagt, es gibt diese Woche wieder ein paar Spiele in der AFC, vor allem für die man sein kann, ne? Dass die Falcons gegen die Colts gewinnen, ist so ein Spiel,
ja.
auf das wir schauen. Ne? Bengals gegen Steelers, da müssen wir fast wirklich für Pittsburgh sein, weil die Bengals jetzt mit ihrer Siegesserie unterwegs sind. Aber gut, Chargers gegen Bills, müssen wir ehrlich sein, das wäre ein kleines Wunder,
Ja.
wenn da am 23. was kommt. Aber dass die Cowboys gegen Miami gewinnen, wäre super. Ne? Das sind ein paar Spiele, die wir einfach beobachten können.
Die Tür für die Falcons ist auf nach letzter Nacht, ne? Saints haben verloren, also die allerletzte Chance, wobei bei den Falcons auch der Head Coach wird schon öffentlich vom Owner angezählt. Jetzt geht es
Taylor
wieder auf
Heinicke,
Taylor
ne?
Heinicke. Im Normalfall gewinnen da die Colts. Baker muss es gegen die Jaguars regeln,
Ja.
bestenfalls. Das ist auch ein interessantes Spiel. Also die Buccaneers sind ja auch voll noch im Playoff-Kampf.
Richtig.
Die Patriots bei den Broncos, da weiß ich jetzt nicht, ob man viel Hoffnung haben sollte. Und das ist, also die Broncos haben schon echt leichtes Restprogramm. Ja. Aber ja, die Broncos sind zum Glück jetzt auch ein bisschen weiter hinter uns. Und wir haben eben
Richtig.
dieses eine Spiel Puffer. Also mehr als eins dürfen wir halt nicht wirklich verlieren. Ach doch,
Ja.
eigentlich müssen wir nur eins gewinnen. Dann kommen wir auch rein. Mit
Mit
zehn
10
Siegen
Siegen
wirst du
bist du eben
reinkommen.
zu 80% dabei, ne? Und diese 80%, ja, das kann schief gehen, sind eben keine 100%, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich groß, ja.
Ich will 11, weil ich glaube, mit 11 und mein realistisches Szenario, auf was ich wirklich schiele, ist ja, ja doch, wir liegen gut in der Zeit. Ne? Auch wenn wir jetzt morgens, wir haben ja gesagt, von 9:30 bis 10:30 haben wir Zeit. Wir brauchen Platz 5 und zwei Siege. Jetzt noch, also 11 zu 6 sollte für Platz 5 auch reichen, weil wir haben ja jetzt einen guten Vorsprung. Und dann ist so ein bisschen irgendwie meine Hoffnung, dass wir das AFC Championship Game dann zu Hause in Cleveland haben, wenn wir uns da irgendwie durchführen. Du kriegst jetzt erstmal die Jaguars. Gegen die Jaguars hast du schon mal gewonnen. Also wenn sie die Division holen. Du kriegst den Sieger davon. Ne? So, das ist erstmal der machbarste Spot davon. Dann ist meine Hoffnung, dass in der Divisional wir uns irgendwie gegen den One Seed durchfriemeln, den wir dann ja hätten, als 4 und 5 spielt dann gegen den One Seed, oder? Ja, klar.
Ja.
Das wird ja vielleicht Baltimore sein, die haben wir schon geschlagen dieses Jahr, die können wir auch schlagen. Wir können gegen Lamar spielen. Es wird ugly.
Ja.
Wir haben auch schon richtig auf die Mütze gekriegt, aber da hast du irgendwie eine Chance. Und dann geht es ins AFC Championship Game. Und da habe ich zurzeit die ganz große Hoffnung, dass da kein Miami steht, dass da kein Kansas City steht, sondern mit dem 5-Seed werden wir Heimspiel gegen die Bills haben.
Das wäre natürlich ein kracher Gegner. Also die Bills sind momentan wahrscheinlich das stärkste Team geführt aus der AFC
von vorher. Ja, aber gegen die hätten wir ein Heimspiel. Aber die werden auch, also die sind wirklich, die scheinen sich irgendwie gefangen zu haben. Aber wäre das bitte ein wunderschönes AFC Championship?
Das wäre schön.
Browns gegen Bills, also auch zwei für mich ikonische,
ja.
Oft Loser Franchises aus dem Norden. Also das wäre doch ein wunderschönes AFC Championship Game.
Das wäre es tatsächlich.
Das ist mein Traum.
Also da bin ich bei dir. Da bin
Browns
ich bei dir.
Gegen Bills.
Damit haben wir das ja quasi schon manifestiert. Also da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen jetzt. Browns im AFC Championship Game, natürlich zu Hause. Also
natürlich.
Ja, natürlich. Wir erwarten was anders. Also Arne, das liebe ich immer an deinen Berechnungen. Wir sind jetzt wirklich von, lass mal schauen, wie von die Playoffs kommt zu. Wir haben ein Heimspiel im AFC Championship Game. Fantastisch. Das versüßt mir immer den Vormittag oder jetzt oder diesen Vormittag. Ja, aber es wird, glaube ich, nochmal, ne, vielleicht wird es die Bescherung zum Sonntag. Wir haben ja mit Siegen an Weihnachten gute Erfahrungen. Ich erinnere mich immer noch gern an den Chargers-Win an Weihnachten.
Den dominanten Win gegen die Chargers. Ne?
Um die 0-16 Saison.
Chargers-Kick hat verschossen, ne? Ja.
Genau, Chargers-Kick hat verschossen. Das hat verhindert, dass wir zwei 0-16 Saisons haben.
Ja.
Darf man auch nicht ganz vergessen. Ne? Das war auch an Weihnachten. Von daher, die Situation ist mittlerweile ein bisschen besser. Mittlerweile müssen wir nicht mehr hoffen, dass wir einen Sieg holen, sondern das war...
Mike, einen der wichtigsten Punkte habe ich noch nicht gesagt heute. Mit dem Sieg gegen die Bears ist, wir haben eine Winning Season. Das ist Winning Season,
ja,
seit 1999, 4 von 25. Also man muss sagen, so wie das Jahr jetzt gelaufen ist, selbst wenn jetzt noch das... Es kann ja auch in der NFL kann immer alles passieren. Selbst wenn das noch alles komplett in die Hose geht, dann wäre man natürlich aufgrund der Tendenz irgendwie völlig deprimiert, das ist klar. Aber eine Winning Season, die vierte von 25 seit 1999, ist ja in jedem Fall, ja, gerade bei den Voraussetzungen in diesem Jahr, auf jeden Fall, finde ich, schon mal eine starke Saison. Das ist jetzt schon zementiert.
Ja.
Winning Seasons so in Cleveland sind die absolute Ausnahme.
Das nehmen wir gern mit, Arne. Von daher, ich glaube, das ist alles angerichtet, um nicht nur nach der Weihnachtsgans noch ein bisschen Football zu schauen, sondern um sich auch über einen möglichen Playoff-Einzug der Browns zu freuen. Schauen wir einfach mal. Ne? Also es ist jetzt kein Must-Win-Game, das würde ich schon so sagen. Es ist ein Spiel, was man gern gewinnen darf, um sich viele Optionen offen zu halten und den Druck aus den nächsten Spielen rauszunehmen. Ich hoffe auch, dass sich jetzt niemand mehr verletzt. Das wäre wirklich mal schön, wenn wir eher darauf hoffen, dass ein, zwei Spieler noch zurückkommen. Aber dass jetzt von denen, die da sind, nicht noch mehr verletzt sind, darauf schaue ich so ein bisschen. Arne, hast du noch abschließende Worte kurz vor Weihnachten an unsere Zuhörer?
Also, wie gesagt, geht taktisch geschickt vor, wenn ihr das Spiel live sehen wollt. Riskiert nicht den größten Stress zu Hause. Das mache ich schon. Ja, kein Problem. Ja, dann hoffen wir einfach, dass es eine schöne Bescherung für uns gibt am Heiligen Abend und dann auch in der kurzen Woche. Wir müssen dann tatsächlich ja auch mal gucken, wie wir uns organisieren. Gibt es da einen Ausblick? Schaffen wir überhaupt eine Aufnahme?
Das hoffe ich doch stark. Ja, die Weihnachtstage sind ja frei, Arne. Da wirst du dich ja mal frei nehmen können.
Tatsächlich ist das eben nicht so. Ne? Also Heiligabend ist das Spiel. Am 1. ist den ganzen Tag zum Beispiel hier die Familie. Am 2. bin ich arbeiten, am 27. davor bin ich arbeiten. Also wir müssen mal gucken, wie wir es rundum irgendwie vielleicht aber rein manövriert kriegen.
Genau.
Für eine kurze Folge wie heute sollte es schon irgendwie reichen, hoffe ich.
Wir geben alles auf jeden Fall dafür.
Genau. Und dann hören wir uns ja jetzt alsbald schon wieder. Und soll ich jetzt heute kurz vor Weihnachten mal sagen?
Unbedingt.
Einmal wollte ich es auch mal sagen. Und in dem Sinne, go Browns!